Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Das ist quasi das Erste, was ich ausräume. Wir haben gestern ein Kind mit Manifestation bekommen in einer schweren Ketoazidose. Und das Erste war bei den Eltern, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Und das ist was, was ich denen, dieses Gefühl versuche ich denen als allererstes zu nehmen. Und denen als erstes zu sagen, bevor ich überhaupt sage, was das ist, Diabetes, sage ich denen, sie haben keine Schuld, dass ihr Kind Diabetes bekommen hat.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek.
Und Stefan Seiler.
Hallo Laura.
Hallo Stefan und hallo liebe Candies, danke, dass ihr wieder reinhört. Wir haben schon wieder ein besonderes Schmankerl für euch. Es hört gar nicht auf hier. Die Gefühlsexplosionen, ein toller Gast jagt den nächsten hier bei Candy Diaries. Heute sprechen wir mit einem Menschen, der mich schon ein paar Jahre begleitet, die nicht nur eine ganz fantastische Ärztin und Diabetologin ist, sondern, und das ist das auch mit Aufregende an ihr, sie ist auch selber Patientin. Also sie ist in einer Doppelrolle hier, A als Diabetikerin und B als Ärztin, die vor allem, ja, das wird sie gleich selber erzählen, aber sich sehr um Kinder mit Diabetes kümmert. Dr. Luisa van den Boom, hallöchen.
Hallöchen, ihr zwei.
Hallöchen. Luisa, wir beginnen die Folgen ja immer mit der Frage, na, wie ist denn Zucker? Darf ich dir diese Frage stellen?
Warte, ich muss einmal kurz gucken, was sagte? 136, Angeber, ne?
136, ja, ungefähr so 6,7 Millimol, ein bisschen mehr. Wie viel hast du, Laura?
Ich habe 178.
178, das sind so um die 10 Millimol. Ich bin wieder knapp bei dir, 192 habe ich.
Wir sind immer so ähnlich, Stefan.
Ja, komisch. Wir haben es wirklich synchronisiert in den letzten Wochen und letzten Folgen. Beängstigend.
Könntest du bitte einen ganz, ganz tollen HbA1c haben? Ich möchte mich gerne mit dir synchronisieren. Im Moment wäre ich lieber mit Luisa synchronisiert, weil die ist bei 106.
Genau. Wer möchte mit mir synchronisieren?
Ich auch.
Okay.
Kannst du?
Okay.
Bitte.
Ich schick mal meine Vibes rüber.
Aber wir haben es ja jetzt eingangs, oder ich kenne ja Luisa nun, weil sie mich netterweise schon ein Weilchen betreut. Aber auch du als Ärztin, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, Hand aufs Herz, hast du auch mal einen schlechten Wert für unsere Candies als Trost oder Beruhigung?
Ja, was heißt, also schlecht? Gut und schlecht darf es ja eigentlich gar nicht mehr geben, ne? Wir sagen hoch und tief. Ja, klar. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Heute Mittag, Katheter abgeknickt, dann war ich bei, was habe ich vorhin gesagt, 398 oder so.
398.
Das passiert. Nicht täglich, aber es passiert.
Das sind um die 22 Millimol.
Würdest du denn sagen, das gibt dir auch als Ärztin eine größere Empathie gegenüber deinen Patientinnen und Patienten? Weil ich habe ja früher, bevor ich dich hatte, oft die Erfahrung gemacht, dass mich Diabetologen so ein bisschen entgeistert angeguckt haben, weil ich fehlbar war oder weil meine Werte nicht optimal waren. Und ich habe das ja selbst zu verantworten. Und was sei ich denn quasi für ein Schwächling und Weichei und Waschlappen, dass ich das nicht besser hinkriege? Kennst du solche Schilderungen auch von Patienten von dir, die sagen, wir sind froh, endlich jemanden zu haben, der wirklich sich da reinversetzen kann, was das mit einem macht?
Ja, doch, das kenne ich auch. Also gerade was die Erstvorstellungen von Patienten angeht, also nehmen wir mal an, die waren vorher bei einem anderen Diabetologen und haben dann den ersten Termin bei mir und kommen dann schon so ja geduckt rein, weil sie Angst haben, sie kriegen gleich einen auf den Deckel und sind dann vollkommen überrascht, dass es hier überhaupt gar keine Vorwürfe gibt. Niemand kriegt einen auf den Deckel, sondern dass wir wirklich konstruktiv gucken, wie man im Alltag mit dem Diabetes gut zurechtkommen kann. Ohne Ärger, ohne Stress, ohne Streit. Also ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch hohe Werte, ich habe auch mal niedrige Werte. Und warum erwarte ich dann, dass meine Patienten perfekt sind? Das funktioniert nicht.
Führ uns doch mal ein kurz in deine Krankheitsgeschichte. Also unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja ungefähr, wie Stefan und ich, wie das bei uns aussah, die Diagnose, seit wann wir das haben. Wie war das bei dir? Seit wann hast du Diabetes? Und wie ging es dir erstmal nach der Diagnose?
Also jetzt seit, Moment, lass mich kurz rechnen, 22 Jahren. Also die Diagnose habe ich 2004 bekommen. Ich war gerade mit dem Medizinstudium fertig, hatte meinen ersten Job als Assistenzärztin in einer Kinderklinik und musste dann nach, ich glaube, 3 oder 4 Wochen einmal zum Betriebsarzt für so eine Einstellungsuntersuchung. Mhm. Das ist ja Standard. Und der sagte dann zu mir, irgendwas stimmt mit Ihrem Blutzucker nicht, kommen Sie nochmal runter, wir müssen gegenmessen. Der war irgendwie bei, glaube ich, nicht mehr messbar oder 500 irgendwas, ich weiß es nicht mehr exakt. Ich glaube, Sie haben Diabetes. Und ich so, ich Diabetes? Pff, nee, sowas passiert mir doch nicht. Und dann nochmal gegengemessen, wieder viel zu hoch, nochmal gegengemessen, wieder viel zu hoch. Dann zum Diabetologen geschickt. Der hat dann HbA1c gemacht, der ging, glaube ich, so gerade noch mit 7,9 oder ich weiß es nicht mehr genau, was es war, nur leicht erhöht. Na, jedenfalls stand dann die Diagnose Diabetes. Und genauso schnell, wie ich diesen Job hatte, war ich ihn dann auch wieder los. Weil mein damaliger Chef der Meinung war, mit Diabetes könnte man nicht Ärztin werden.
Ernsthaft?
Dein Ernst?
Mhm. Mein Ernst, mein absoluter Ernst, ja. Ja.
Und was für eine Frechheit.
War in der Probephase, also man hat ja diese Probezeit, nicht Probephase, Probezeit von, ich glaube, 3 Monaten oder 4 Monaten, was das war. Insofern war das kein Problem, mich da wieder vor die Tür zu setzen. Hat er gemacht. Hat das anders formuliert im Sinne von, ich sollte mir doch einen Job suchen mit geregelten Arbeitszeiten und nicht so einem Stress. Aber im Grunde wollte er mir sagen, mit Diabetes bist du hier nicht richtig.
Was hat das mit dir gemacht?
Mich in ein tiefes, tiefes, tiefes Loch gestürzt erstmal.
Wie hast du da wieder rausgefunden, beziehungsweise wie hast du dieses Tal dann durchschritten?
Also einmal mir natürlich mit Unterstützung von Familie und Freunden und dann mit dem Wunsch, den Job quasi zu wechseln und in einem Diabeteszentrum anzufangen. Ich habe gedacht, okay, wenn ich mich jetzt eh den ganzen Tag damit beschäftigen muss und mein Leben besteht nur noch aus Zuckerstückchen, dann kann ich das auch zu meinem Job machen und habe mich dann einfach mal in einem Diabeteszentrum beworben. Hatte natürlich nicht damit gerechnet, habe aber direkt eine Zusage gekriegt.
Ach, wie cool. Wie erklärst du dir das? Werden Diabetologen händeringend gesucht?
Ich glaube ja. Gerade in Diabeteszentren tummeln sich sehr viele Diabetologen. Also ich hatte einige Kollegen, die auch einen Typ 1 Diabetes hatten dort. Insofern war ich da auch nicht alleine. Und das Verständnis für diese Erkrankung in Anführungszeichen war einfach vorhanden. Also die wussten, wenn der Wert hoch ist, dass es einem nicht super optimal geht und wenn man zu tief kommt, dass es dann einem aber auch nicht gut geht und dass nicht der ganze Tag eine gerade stabile Linie ist, sondern dass da wirklich Schwankungen mit dabei sind und dass das normal ist. Und das fand ich einfach schön.
Was hättest du denn ohne die Diagnose gemacht? Also bist du letztendlich vielleicht auch dem Diabetes dankbar, weil du sagst, dadurch habe ich tatsächlich so eine Art meine Berufung gefunden oder so?
Ja, also ich könnte mir jetzt heute, so komisch das klingt, ein Leben ohne Diabetes gar nicht mehr vorstellen. Man hat sich so dran gewöhnt. Nicht, dass ich den super toll finde, dass der da ist, aber der gehört irgendwie zum Alltag dazu. Der motiviert meine Patienten, weil die ja sehen, was man trotz oder mit Diabetes alles schaffen kann. Der hat mich zur Diabetologin gemacht quasi. Ich glaube nicht, dass ich Diabetologin geworden wäre, wenn ich nicht selber einen Typ 1 bekommen hätte. Weil was kannte ich nach dem Studium über Diabetes? Das hat irgendwas mit Zucker zu tun und irgendwas mit ein bisschen Insulin. Aber viel mehr wusste ich über diese Erkrankung nicht. Und meine eigene Diagnose hat mich dann da so reingeschubst, dass ich mich wirklich intensiv damit beschäftigen musste und nicht nur aus medizinischer Sicht. Eben auch aus psychologischer Sicht, aus Sicht der Betroffenen. Und das kommt, glaube ich, bei den allermeisten Patienten auch gut an.
Hast du ja eben auch schon ein Stück weit angedeutet. Ich kann es total gut nachvollziehen, dass du wahrscheinlich als die kompetentere, auch die mitfühlendere Fachkraft da wahrgenommen wirst von vielen. Gab es trotzdem auch mal in deiner Karriere Momente, in denen diese beiden Rollen, nämlich Diabetologin zu sein und Frau mit Typ 1 Diabetes zu sein, wo diese beiden Rollen miteinander kollidiert sind und du dachtest, ich predige Wasser und trinke Wein oder umgekehrt?
Naja, ständig passiert mir das. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel, ein Kind hat einen Blutzucker von 300 und dann heißt es, Kind hat wahnsinnigen Hunger und dann heißt es aber, nee, du darfst jetzt nichts essen, weil Blutzucker ist zu hoch. Aus diabetologischer Sicht würde ich sagen, nee, jetzt wird nichts gegessen, weil Blutzucker ist ja eh schon hoch, aber mein Herz fühlt irgendwie mit diesem Kind, weil ich denke, meine Güte, wenn dieses Kind so einen Hunger hat, kann ich dem doch das Essen nicht verbieten. Ja, ich selber würde ja wahrscheinlich auch essen und nicht warten, bis der Zucker wieder unten ist. Gut, ich bin erwachsen, ich kann es alleine entscheiden, aber das ist wirklich so eine Situation, da wird's dann, ja, da gibt's dann so Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Der eine sagt klar. Ja, der andere sagt nein.
Aber ist es so, dass du, wenn du ganz ehrlich bist, weil ich esse mit einem Wert von 300, ich will hier auch meine Candies nicht anlügen. Ich habe aber einen Bekannten, der hat Diabetes und der sagt, der würde zum Beispiel mit einem 200er Wert niemals auch nur einen Butterkeks noch essen, ja?
Das sind mehr als 11 Millimol.
Du machst das auch?
Ja, klar. Wenn ich Hunger habe, esse ich.
Immer.
Das ist auch, aber
egal,
das
wie
ist
der
tröstlich. Naja, wenn ich jetzt einen Wert von 500 habe und es mir übel ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ansonsten 250 fände ich jetzt noch nicht dramatisch.
Mehr als 27 Millimol.
Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt zwischendurch irgendwas essen kann im stressigen Alltag. Da kann ich jetzt nicht noch warten, bis der Blutzucker irgendwie im Zielbereich ist oder so schick ist, dass da jetzt Essen drauf passt.
Genau. Ist es denn so, hast du dich je bei deinem ersten Chef nochmal gemeldet oder gerecht oder weiß ich nicht, also wie ist die Story weitergegangen? Du bist dann da weg, du hast dich im Diabeteszentrum beworben, hast da auch einen Job bekommen, bist auch glücklich, wie das alles gelaufen ist, aber wie geht man mit Menschen um, die immer noch Menschen mit Diabetes so behandeln, als könnten sie gewisse Aufgaben nicht erfüllen oder gewissen Jobs nicht nachgehen oder so?
Also getroffen habe ich ihn nicht mehr. Mittlerweile ist er, glaube ich, auch verstorben. Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ich möchte jetzt hier nicht von Karma sprechen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass ich mich da nicht rechtfertigen muss und auch nicht möchte. Solchen Menschen gehe ich aus dem Weg.
Aber erklärst du dich manchmal? Also sagst du es proaktiv so, Achtung, Achtung, ich habe Typ 1 Diabetes? Oder versteckst du es? Oder also wie offen gehst du damit um in deinem Kolleginnen- und Kollegenkreis?
Die Kollegen wissen es alle.
Ja.
Spricht sich rum. Die Patienten wissen es überwiegend. Also wenn ich denke, dass dem Patienten das gut tut, zu sehen, dass da noch ein weiterer Mensch ist mit Diabetes und die Kinder nicht alleine sind, dann sage ich's. Aber es wissen längst nicht alle Patienten. Nein. Ich gehe jetzt nicht damit hausieren und knall als erstes meine Pumpe auf den Tisch, wenn ich die Leute kennenlerne. Das mache ich nicht. Aber ich mache jetzt auch kein Geheimnis draus.
Okay, aber ich würde das, glaube ich, machen, weil ich immer, und das versuchen wir ja auch mit diesem Podcast zu erreichen oder so, weil ich immer, also ich sehe sogar manchmal Leute, wenn ich auf Geschäftsreise bin oder im Zug und ich höre beispielsweise so ein Glukosealarm, ja, ich höre, da ist jemand unterzuckert, überzuckert und so, also manchmal spreche ich die Leute richtig an oder sag so, übrigens, ich habe das auch oder so, weil ich einfach, glaube ich, in meiner Geschichte jahrelang das Gefühl hatte, ich bin damit total alleine und es immer schön fand, dann Leute zu treffen. Ich habe inzwischen auch zwei Freundinnen, die sind nicht super eng, aber die kenne ich schon sehr, sehr lange. Und wir schicken uns doch immer mal über WhatsApp so neue Erkenntnisse oder die eine hat jetzt das gleiche Pumpensystem wie ich. Und dann, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nähe als zu Menschen ohne Diabetes, oder?
Das stimmt. Und deswegen sage ich es ja auch den Kindern, dass ich es habe, wenn es passt.
Hm? Mhm. Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn ich mit Ärztinnen und Ärzten rede, dass es schon eine richtig toxische Welt zu sein scheint, diese Medizinerwelt. Da kommt, dass es da sehr stark drauf ankommt, was hast du zuletzt publiziert? In welchen Publikationen? Wie viele Patienten hast du, etc. Es ist oftmals so ein Leistungsschau und ich habe auch ganz oft erlebt bei den Ärztinnen und Ärzten in meinem nächsten Umfeld, dass die sich krank zur Arbeit geschleppt haben, weil sie gesagt haben, auf keinen Fall Schwäche zeigen, als Arzt muss man immer stark sein, immer zur Stelle sein. Hast du solche Erfahrungen gemacht? Würdest du sagen, das ist das eine besonders schwierige Umgebung, um Schwäche zu zeigen? Und wenn ja, wie zeigt man sie dann trotzdem adäquat, ohne durch den Rost zu fallen?
Interessante Frage. Also ich glaube schon, dass da was dran ist, was du gesagt hast, Stefan. Gerade auch in der Chefarztriege. Ich bin ja jetzt nun hier als Chefärztin im Krankenhaus eingestellt. Ja. Eine wenige der Frauen. Es gibt, die meisten sind logischerweise Männer. Es ist immer noch eine Männerposition. Als Frau hat man es da schwer. Und wenn man dann auch noch eine Frau mit Diabetes ist, hat man es gleich dreimal so schwer. Aber ich lasse mich da nicht unterkriegen. Also ich verheimliche den Diabetes nicht, ich gehe da ehrlich mit um. Wie gesagt, ich präsentiere jetzt nicht meine Pumpe jeden Tag, aber die enger mit mir zusammenarbeiten und mit mir auch gerade die Diabetes-Sprechstunde machen, die wissen davon. Ich verstecke das nicht. Und ich glaube, wenn man da offen und ehrlich mit umgeht und trotzdem Leistung zeigt, und ich bin nicht häufiger krank als meine männlichen Kollegen, kommt das positiv an, ist zumindest mein Eindruck. Also ich wüsste auch nicht, warum ich mich verstecken soll.
Nee.
Ich kann nichts dafür, dass ich das bekommen habe. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Keiner von uns hat sich das ausgesucht.
Nein. Erlebst du denn oft noch bei deinen Patienten so dieses, was habe ich falsch gemacht? Also fragen die sich bei der Diagnose, was kann ich dafür?
Das ist quasi das Erste, was ich ausräume. Wir haben gestern ein Kind mit Manifestation bekommen in einer schweren Ketoazidose. Und das Erste war bei den Eltern, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Und das ist was, was ich denen, dass dieses Gefühl versuche ich denen als allererstes zu nehmen. Und denen als erstes zu sagen, bevor ich überhaupt sage, was das ist, Diabetes, sage ich denen, sie haben keine Schuld, dass ihr Kind Diabetes bekommen hat. Und dann kann man schon merken, wie die Eltern so durchatmen. So, oh Gott sei Dank sagt das jetzt jemand. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Ja, und dann werden die da abgeholt und aufgeklärt. Aber ganz wichtig, diese Schuldgefühle, die Eltern sich dann logischerweise machen, weil vielleicht ja auch die Oma gesagt hat, du hast dem Kind zu viel Süßigkeiten gegeben und deswegen hat es Diabetes bekommen. Nein, keiner hat Schuld daran, dass er Typ 1 bekommen hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Du arbeitest jetzt ja schon eine ganze Weile in der Kinderdiabetologie. Mhm. Was unterscheidet denn die jungen Patienten und Patientinnen und deren Familie heute am stärksten von früher?
Es sind, im Grunde sind es die gleichen Fragen, aber so eine gewisse Technikabhängigkeit beobachte ich schon. Also zu Beginn meiner Weiterbildung, da haben wir halt noch Blutzucker gemessen und halt geguckt, wie man das Insulin am Blutzucker anpasst. Dann kamen die Sensoren, das ist ja auch super, ich möchte die auch überhaupt nicht missen, ich habe ja selber auch einen. Aber manche Patienten sind wirklich aufgeschmissen, wenn dieser Sensor mal ausfällt. Und schreien dann um Hilfe und das ist quasi ein Notfall und sind gar nicht mehr in der Lage, eine kurze Zeit ohne Sensor zu überbrücken, sprich dann auch mal Blutzuckermessungen durchzuführen oder mit einem Pen zu spritzen, wenn die Pumpe ausfällt. Das erlebe ich relativ häufig. Und das macht mich so ein bisschen sprachlos, wie man so schnell in einer Abhängigkeit, ja. Es ist eine gewisse Art von Abhängigkeit, genau. Nee, überhaupt nicht böse, ne? Die machen sich ja Sorgen um ihre Kinder. Aber das klare Denken ist dann irgendwie ausgesetzt und dann wird um Hilfe geschrien. Und wenn man dann sagt, ja, aber Sie haben ja noch Blutzuckerteststreifen zu Hause, messen Sie doch mal Blut. Ach ja, richtig, stimmt, da war ja noch was. So.
Ja, das gibt's auch noch. Man kann auch blutig messen.
Ja, man kann auch blutig messen und man kann auch, wenn die Pumpe ausfällt, überbrücken mit einem Pen. Ich meine, die neue Pumpe wird ja dann irgendwann auch geliefert. Das dauert ja immer nicht lange. Aber diese Zeit kann man mit einem Pen kurz überbrücken.
Ja, aber da braucht man schon, also ich kam mal in eine Situation, wo wir im Ausland waren und da ist quasi der Pot, also nicht der eine Pot ausgefallen, sondern die Pumpe war einfach kaputt und dann hast du nichts und dann brauchst du ja auch ein Langzeitinsulin und ein kurzwirksames. Und ich habe natürlich immer Pens mit dem kurzwirksamen dabei gehabt, aber ja kein lang wirkendes Insulin. Und was machst du dann? Also dann müsstest du ja alle 2 Stunden nachts aufstehen und dich spritzen, oder?
Richtig, aber die Patienten werden ja, zumindest meine, so geschult, dass sie für einen Urlaub auf jeden Fall entweder eine Ersatzpumpe oder ein Basalinsulin mitnehmen.
Ja, jetzt habe ich immer eine Ersatzpumpe wenigstens. Das eben. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen für, du kennst ja eben logischerweise sehr viel mehr Menschen mit Diabetes als Stefan und ich vermutlich. Was würdest du sagen, sind die größten Themen für die im Negativen wie auch im Positiven und überschneidet sich das auch mit deinen Themen oder bist du bei manchen Problemen so, dass du denkst, warum ist das jetzt schwer für die oder warum ist das jetzt ein Thema? Also gibt's da große Schnittmengen oder unterscheidet sich das sehr? Ist das wirklich patientenabhängig oder siehst du immer wiederkehrende Muster oder Verhaltensweisen bei Menschen mit Diabetes?
Also ich betreue jetzt primär Kinder.
Ja.
Großes Problem oder was ein großes Problem sein kann, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ist Kindergarten und Schule mit Diabetes. Das ist nicht immer einfach. Gott sei Dank gibt es viele Kindergärten, viele Schulen, die da sehr offen sind und die da auch sehr konstruktiv sind. Aber manchmal stoßen die Eltern dann schon auch an ihre Grenzen. Und wenn ein Kind nicht mehr in den Kindergarten darf, weil es Diabetes hat, dann ist das Diskriminierung. Ja. Da werde ich dann innerlich auch ziemlich böse und kann damit eigentlich überhaupt nicht umgehen, weil es mich richtig sauer macht, dass ein Kind nur über den Diabetes definiert wird und sonst nichts. Ja.
Wie reagierst du denn? Was rätst du dann?
Naja, im Grunde müsste man Kindergärtner, also Erzieher, Eltern und Behandler an einen Tisch bringen und miteinander reden. Das passiert aber leider in den seltensten Fällen. Einfach natürlich klar, weil ich auch nicht alle Zeit der Welt habe. Dann, wenn ich dann Zeit hätte abends, hat der Kindergarten Feierabend. Also so richtig kommen wir da irgendwie nicht zusammen. Das heißt, das läuft primär über die Eltern. Aber es ist schon eine Situation, wo ich sauer werden könnte.
Mhm.
Was mich auch einfach traurig macht, weil dann hat man so einen kleinen 3-, 4-, 5-Jährigen, der super, super gerne in den Kindergarten geht, der da seine Freunde hat, der da wirklich integriert ist, und dann kommt dieser Diabetes und kegelt den aus dem Kindergarten raus und man kann eigentlich nichts machen. Und wie erkläre ich das dem Kind? Das versteht er ja noch gar nicht.
Ist das überhaupt zulässig? Dürfen Kindergärten ablehnen, wen sie wollen, auch aus gesundheitlichen Gründen? Oder halt, könnte ich da dann auch rechtlich dagegen vorgehen? Ich weiß, du bist keine Juristin, ne? Aber
ich habe locker wenig Chance, weil es gibt keine Kindergartenpflicht. Bei Schule ist das dann schon ein bisschen anders, da kann man ein bisschen besser diskutieren, aber gibt keine Kindergartenpflicht in Deutschland. Und je nachdem, was das für ein Träger ist, können die schon sagen, nee, also mit das schaffen wir nicht, das können wir nicht leisten, mit dem Diabetes geht das hier nicht. Aber ich finde das einfach traurig, dass man den Kindern, den kleinen Kindern so ein Signal gibt, mit Diabetes bist du hier nicht gewünscht. So, da wird der Stempel aufgedruckt.
Das macht ja auch was mit den
Natürlich
Kindern.
Natürlich macht das was mit den Kindern, ja. Klar.
Und dann sollen sie noch die Krankheit akzeptieren, obwohl noch nicht mal andere Leute das akzeptieren. Also es fällt einem ja schwer genug, das selber zu akzeptieren.
Ja.
Sozusagen, mein Körper ist irgendwie defizitär oder anders als andere. Und dann kommt aber noch die Außenwelt und sagt dir, ja, und deswegen mögen wir dich auch nicht. Tschüssi.
Genau.
Also das ist ja quasi das Schlimmste, was einem in dem Moment passieren kann, weil genau das, was man schon selbst nicht an sich mag, wird auch noch von anderen als Vorwand genommen, dich abzustoßen oder abzuweisen oder so.
Richtig. Und vor allem im Krankenhaus schulen wir ja dann bei Manifestation, also wenn die Diagnose neu gestellt wird, sagen wir ja, obwohl du Diabetes hast, kannst du ein einigermaßen normales Leben führen.
Mhm.
Und dann will der wieder in den Kindergarten zurück und dann heißt es, nee, du darfst nicht mehr. Wo ist denn da das normale Leben?
Ja. Wie ist es denn, wem fällt es denn schwerer, das zu akzeptieren? Den Kindern, also den Patienten oder den Eltern? Also wo erlebst du mehr, sage ich mal, Resignation oder Frust? Oder sind die Kinder oft so, dass sie das dann hinnehmen und die Eltern eher so, dass sie sagen, wir wollen aber nicht und völlig, was weiß ich, auch vielleicht überreagieren oder sagen, okay, wir gehen jetzt nie wieder auf den Kindergeburtstag, weil, oh Gott, da gibt's vielleicht eine Torte oder so. Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das
ja?
sind so kleine, ja, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Online-Shop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15. Alles zusammen und das im Online-Shop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Online-Shop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also wenn die Kinder noch relativ klein sind, dann ist das mit dem Diagnose akzeptieren und umsetzen leichter als zum Beispiel bei einem Kind, was jetzt mitten in der Pubertät ist, 13, 14, 15.
Ja.
Aber es sind immer die Eltern, die damit mehr hadern als das Kind selber. Das merke ich schon. Und dann gibt's mal Phasen, da geht's bei den Eltern besser, dann wird's beim Kind vielleicht wieder etwas schlechter in Anführungszeichen. Aber dass man jetzt sagen kann, immer die Eltern diejenigen sind, die es schlechter akzeptieren als das Kind, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist wirklich auch altersabhängig.
Aber gibt es Phasen, also hast du zum Beispiel Patienten, die total super damit umgegangen sind, als sie 8, 9, 10 waren und kaum kamen sie in die Pubertät, hat sich der, was weiß ich, ist der HbA1c von 6,5 plötzlich auf 8,5 gerutscht, weil sie einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, also kommt da so eine Rebellion dann irgendwann?
Das ist quasi der Klassiker, immer im 6er-Bereich der HbA1c und dann werden die 11, 12, 13 und dann ist der nicht mehr im 6er-Bereich, sondern im 7 oder im 8er-Bereich. Weil dann eben vergessen wird, mal eine Mahlzeit einzugeben, weil man das nicht möchte vor den Kumpels. Ja, das sehe ich täglich, würde ich sagen.
Jetzt habe ich kürzlich gehört, dass seitdem die automatischen Insulinabgabeinstrumente, diese AIDs, also die automatischen Pumpensysteme, so einen großen Einzug gehalten haben in die Diabetestherapie, dass da die große Hoffnung bestand, dass das den Aufwand der behandelnden Ärztinnen und Ärzte verringern würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Aufwand steigt. Gerade jetzt vor kurzem auf der Diatec wurden da Zahlen präsentiert, die haben mich doch sehr überrascht auf diesem Diabetes-Kongress. Wie erlebst du das? Wie hat sich der Aufwand pro Patient, Patientin für dich verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Also ich würde auch sagen, dass es, seit wir CGM und AID-Systeme haben, also diese automatische Insulinabgabe, ich als Behandler natürlich Unmengen an Daten zur Verfügung gestellt bekomme. Und ich könnte quasi jeden Tag in die Patienten, alle meiner Patientendaten reinschauen und würde irgendwas sehen, wo ich denke, oh, da muss ich was anpassen. Das heißt, sehr, sehr viel an Information, die ich aber gar nicht unbedingt immer haben möchte oder haben muss. Und das Gleiche empfinde ich als Patient auch. Manchmal denke ich, oh, dieser Sensor macht mich einfach wahnsinnig. Ständig diese Zahl vor Augen zu haben und ständig da drauf gucken zu können, manchmal stresst es mich, ja. Manchmal stresst es mich. Dann stecke ich die Pumpe bewusst in die Tasche und sage, ich gucke da jetzt mal nicht hin. Oder ich setze mir jetzt mal keinen neuen Sensor und warte mal 2 Stunden und genieße die Zeit ohne Sensor. Auch das gibt es. Weil einfach nichts piept und kein Alarm und ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt auf diesen Wert gucken und irgendwie korrigieren oder gegenessen oder sonst irgendwas. Also es ist schon ein gewisser Stressfaktor mit dabei, ja?
Ja, das kenne ich total, dass man, wobei ich letzte Woche auch einen Moment hatte, wo ich dachte, oh, das stresst mich, ich habe so Durst und ich muss dauernd pipi, ich bin bestimmt zu hoch, ich gucke jetzt lieber gar nicht drauf und dann habe ich doch geguckt und dann war ich gar nicht zu hoch und das hat mich beruhigt. Ich so, okay, vielleicht habe ich einfach nur eine Blasenentzündung. Also es kann ja auch umgekehrt, man kann ja auch stolz sein, weil man irgendwie denkt, ach, der Wert ist viel besser als gedacht, krass, ich habe gerade ganz viel Lakritz gegessen und trotzdem ist er, also man kann sich, finde ich, mit diesem ID, also mit diesem System, zumindest ist das mein Gefühl, und du kennst mich ja nun auch ein bisschen, ich bin ja eher so ein bisschen schludrig manchmal. Man kann sich damit schon besser durchmogeln, oder nicht? Also findest du nicht die Werte von Menschen, ich weiß nicht, ob du das auch bei den anderen beobachtest, aber mein HbA1c hat sich definitiv verbessert, seit ich das nutze. Und ist das auch grundsätzlich deine Beobachtung bei deinen Patienten, dass du sagst, wow, so der Schnitt ist einfach besser geworden an Zuckerwerten, da sind halt nicht mehr, die wachen halt nicht mehr mit einem 300er Wert auf und so weiter?
Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Ich würde schon sagen, dass die Einstellung besser steuerbar ist und es insgesamt auch mehr Zeit im Zielbereich verbracht wird. Aber wenn du jetzt einen 13-, 14-, 15-Jährigen vor dir sitzen hast, wo die Mama daneben sitzt und die starrt ständig auf ihr Handy, auf die Follower-App und kontrolliert dieses Kind in der Schule, bei den Freunden, am Nachmittag beim Sport und. Dann kann ich nachvollziehen, dass der irgendwann genervt ist und diese Follower-Funktion ausstellt und die Mama einfach keine Werte mehr zu sehen bekommt. Ja. Kann ich wirklich nachvollziehen. Ich möchte nicht, dass meine Eltern mich den ganzen Tag stalken und jedes Mal, wenn irgendwie der Wert über 200 oder unter 100 geht, irgendwie anrufen und sagen, du musst was tun, du musst was tun.
Ja.
Das stresst, oder?
Das stimmt. Hast du auch Patienten, die dann mal alleine bei dir sind und sagen, Mama nervt, kannst du mal mit der reden?
Ständig.
Ja.
Und dann versuchen wir, eine gute Lösung für beide zu finden. Und dann wird die Mama halt mal gekappt von diesem Follower. Und siehe da, es funktioniert auch ohne Mama.
Du hast, das finde ich einen spannenden Punkt. Und eben hast du auch schon den anderen Punkt angesprochen, mit der Technikgläubigkeit von vielen Menschen, dass sie gar nicht mehr wissen, wie man überhaupt einen blutigen Blutzuckertest macht. Gibt es weitere Herausforderungen, die du momentan zu den größten in der Betreuung von Kindern mit Typ-1-Diabetes zählen würdest? Wo drückt der Schuh am meisten?
In den sozialen Problemen, Kindergarten, Schule, Sportverein, Klassenfahrt, das ist nach wie vor, finde ich, ein großes Problem. Ja. Weil Kinder mit Typ-1-Diabetes da wirklich benachteiligt sind. Wie gesagt, nicht bei allen, aber es gibt immer wieder Kindergärten, Schulen, die da Stress machen, wo die Eltern unter Stress geraten. Ansonsten Technikausfall hatten wir ja schon. Das ist wirklich was, was in vielen Familien nicht gut handelbar ist. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht mal so ein Wochenende mache mit den Kindern in irgendeiner Jugendherberge. Das habe ich jetzt ernsthaft überlegt. Wir lassen alle Sensoren zu Hause und messen nur noch blutig und mal gucken, was dann passiert. Das finde ich total spannend, das mal zu beobachten.
Das ist eigentlich eine coole Idee.
Ja.
Stimmt.
Ja. Dass sie einfach wieder lernen, auf ihren Körper zu hören. Weil das ist ja so ein, der Sensor piept, dann gucke ich sofort dahin und dann sehe ich einen niedrigen Wert. Aber keiner fragt sich, fühle ich mich vielleicht auch niedrig? Kann das stimmen, dass ich niedrig bin oder hoch? Ist ja jetzt egal. Aber ich habe halt noch gelernt, in mich reinzufühlen und zu gucken, fühlt sich das wirklich niedrig an oder fühlt sich das wirklich hoch an? Und das geht so ein bisschen verloren. Das würde ich gerne nochmal trainieren.
So Wahrnehmungstraining, ja. Ich würde mich da gerne anmelden, wenn du das Training veranstaltest. Ich bin dabei.
Du bist aber kein Kind, Stefan.
Also bitte. Also,
wir können ja die Altersspanne nach oben packen, nach oben tun.
Richtig. Danke dir, Luisa.
Wie bei so Partys.
Stichwort Akzeptanz. Ü18-Party. Stichwort Akzeptanz. Viele junge Menschen mit Diabetes gingen mir auch ein Stück weit so hadern mit der Diagnose. Hast du auch lange Zeit Akzeptanzprobleme gehabt? Und würdest du sagen, das gibt's heute immer noch? Denn damals, als ich es bekommen habe, in den 90ern, fehlten ja auch Vorbilder. Ich kannte niemanden, der quasi irgendwie Diabetes hatte und aus dem was geworden ist. Was Gutes, was Großes, was Tolles. Heute ist das ja schon wieder anders. Es gibt ja eine andere Sichtbarkeit etc. Also merkst du, dass die Akzeptanz heute größer ist? Und wie sah es bei dir aus? Wie lange hast du gebraucht, bis du den Diabetes akzeptiert hast?
Also ich war natürlich erstmal ziemlich down, muss ich ehrlich sagen. Allein schon, weil ich meinen Job wegen dieses dämlichen Diabetes verloren hatte. Das hat mich schon ordentlich in ein tiefes Loch katapultiert. Ja. Ich würde sagen, 2 Jahre hat es gedauert. 1,5 bis 2 Jahre, bis ich mich da irgendwie wieder raushangeln konnte und dann eben in diesem Diabeteszentrum anfangen konnte und dann gemerkt habe, oh, ich bin ja gar nicht alleine damit. Gibt ja auch noch andere mit diesem Problem. Und mich dann versucht habe, eben mit dieser Materie auch in beruflicher Sicht auseinanderzusetzen. Das hat mir schon sehr, sehr, sehr geholfen. Aber ich erlebe es immer wieder, dass Kinder und auch die Eltern in so ein tiefes Loch fallen und mit dieser Diagnose hadern. Ich würde sagen, das ist wellenförmig. Mal geht's gut und dann kommt wieder so eine Phase, wo man an sich selber zweifelt und wo man alles irgendwie hinschmeißen möchte und wo man diesen Diabetes verflucht, weil überhaupt nichts läuft. Und dann finde ich es wichtig, dass man Ansprechpartner hat, die man anrufen kann und die dann einem sagen, ja, das ist aber normal. Das ist normal, wie du dich fühlst und ich verstehe das und mir geht's auch manchmal so. Bei mir ist nicht alles perfekt. Auch wenn man natürlich von mir denkt, ach, die ist Diabetologin, die hat eine gerade Linie jeden Tag. Nein, ich hab die nicht. Da kommt halt das Leben dazwischen. Der Katheter knickt ab, man ist aufgeregt, man hat Stress, was auch immer. Das hat alles Einflüsse auf den Blutzucker. Und ich glaube, damit kann man die Patienten ganz gut abholen, wenn die sehen, ey, selbst unsere Diabetologin ist nicht perfekt, dann fühlen die sich, glaube ich, da ganz gut abgeholt.
Gibt's auch Punkte, wo du dann denkst, hier stößt Medizin an ihre Grenzen, hier muss ich ganz anders vorgehen? Also vielleicht dann eher wie eine, eben hast du ja schon ein bisschen angedeutet, mit Verständnis aufwarten, aber wo du sagst, so, ich lass den Schrempel, oder wie der heißt? Wie heißt das ärztliche Buch nochmal? Schrempel?
Schrempel. Ja,
Schrempel.
Ja.
Ich lass den in der Schublade. Ich muss jetzt ganz anders aufwarten. Wie oft fühlst du dich mehr als Psychologin denn als Ärztin?
Ich würde sagen 50-50. Also eigentlich in jeder Sprechstunde, fast jedem Termin würde ich sagen, bin ich 50% medizinisch unterwegs und 50% psychologisch unterwegs. Vielleicht mal 40-60 oder 60-40, aber da ist immer ein sehr, sehr großer psychologischer Anteil mit dabei. Auf jeden Fall. Ja.
Ist er ja auch letztendlich bei einer Stoffwechselerkrankung, weil natürlich alles, was wir tun, also ich würde auch sagen, selbst für mein Leben biografisch ist natürlich der psychologische Aspekt sehr eingreifend, was das mit mir gemacht hat, wie du über Essen denkst, wie du über Bewegung denkst, was Sport mit dir macht, was Trotzigkeit mit dir macht. Also ganz viele der Gefühle, und ich will nicht alles damit rechtfertigen, um Gottes Willen. Manchmal mache ich das, weil dann benutze ich die Krankheit und sage, ja, ich habe Diabetes, ich darf ausrasten oder so. Aber letztendlich ist natürlich diese Erkrankung deswegen auch so schwer greifbar, glaube ich, weil es eben keine rein medizinische ist, sondern es ist auch eine Sache, die im Kopf passiert. Also will ich die Krankheit manchmal vielleicht einfach nicht wahrhaben und ignoriere, habe ich vergessen abzugeben, bewusst oder unbewusst, einfach weil ich gerade mal Pause brauchte von dem Scheiß und so. Na, also das ist ja nicht wie etwas, okay, man sitzt ohnmächtig daneben, sondern man ist ja dauernd zum Handeln befugt und auch quasi, man muss auch dauernd handeln. Und deswegen finde ich, hat die eine riesige psychische Komponente, wahrscheinlich viel mehr als andere Erkrankungen, die man viel mehr einfach hinnehmen muss, weil man gar keinen Handlungsspielraum hat. Bei uns hat man ja einen Riesenspielraum von, ich ernähre mich ketogen, ich mache ganz viel Sport, ich lasse mich komplett gehen oder ich spritze mir so viel Insulin, dass die Pumpe nach einem Tag schon leer ist. Also es gibt ja da, du kannst ja in jedes Extrem gehen. Und ich habe auch mal eine Diabetikerin kennengelernt, die hat gesagt, seit der Diagnose war sie keinmal mehr im Restaurant essen. Weil sie einfach gesagt hat, ich kann das für mich nicht berechnen, ich gehe nicht in ein Restaurant. Was für mich jetzt unvorstellbar ist, aber...
Sie wiegt alles ab.
Ja, also die war in der Schulung mit mir und die hat gesagt, ich gehe doch nicht essen. Weil wir haben dann auch so gefragt, ja, wie macht man das im Restaurant? Und die sagte, nee, ich war seit 7 Jahren nicht im Restaurant.
Crazy.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Laura, den du ansprichst. Das habe ich vielleicht eben noch vergessen. Wenn ich die Kinder jetzt bei Manifestation stationär da habe und ich sage den Eltern, sie sind eine Woche, 10 Tage, 14 Tage, je nachdem wie lange jetzt hier in diesem geschützten Rahmen und danach gehen sie nach Hause, dann setzen die sich unter Druck und denken, dann muss alles perfekt funktionieren. Mhm. Und um diesen Druck rauszunehmen, sage ich denen, das dauert. Geben Sie sich mal ein Jahr, bis der Diabetes in der Familie angekommen ist. Bei Oma, bei Opa, bei Tante, bei Freunden, bei Ihnen, bei Geburtstagen, bei ich weiß nicht was. Das dauert. Das ist nicht, Sie gehen nach Hause und dann läuft alles, sondern Sie müssen sich erstmal zurechtfinden. Das ist ein anderes Leben jetzt mit Diabetes.
Ja.
Und dann merkt man auch, wie die so sagen, okay, also ein Jahr haben wir jetzt Zeit, dann fällt denen wirklich so eine Last einfach von der Seele. Okay, unsere Ärztin hat gesagt, wir haben ein Jahr Zeit, dann nehmen wir uns jetzt auch dieses Jahr. Einfach diesen Druck daraus zu nehmen, es muss direkt am nächsten Tag zu Hause alles funktionieren. Nein, tut es nicht.
Warum gibt es aktuell so viele neue Typ-1-Diagnosen? Das wird mir immer wieder gespiegelt, dass das zugenommen haben könnte seit der Corona-Pandemie. Deckt sich das mit deinem Eindruck oder ist das Kokolores?
Naja, also die exakte Ursache, was ein Typ 1 auslöst, wissen wir ja noch nicht, wir Mediziner, wir schlauen Menschen. Was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass das durch bestimmte Viren ausgelöst wird. SARS-CoV-2 spielt da auch eine Rolle. Also die Manifestationen haben unter Corona zugenommen. Da gibt's gute Daten zu. Da werden aber sicherlich auch noch andere Viren mit dabei sein, denn auch Diabetes gab's auch vor Corona und jetzt nach Corona auch. Spricht aber dafür, dass wir die Manifestationen primär auch im Winter sehen. Also ich zumindest. Ich sehe mehr Manifestationen in den Wintermonaten als in den Sommermonaten. Virus als Ursache? Fragezeichen.
Ja, ich hatte ein Virus damals und bei mir war es auch im Februar. Februar 94 mit einem Grippeinfekt.
Diagnose bei mir Dezember. Bei mir war es eine Dezember-Diagnose.
Auch im Wintermonat. Wir passen genau in die Statistik, Stefan. Wir sind nichts Besonderes, Schatz. Finde dich damit ab.
Ihr seid trotzdem besonders.
Danke, Luisa, dass du das sagst.
Ja, gerne.
Was würdest du denn sagen, ist so der größte, weil ich ja dauernd, dadurch, dass ich natürlich auch auf Social Media bin und diesen ganzen Accounts folge und jetzt kriege ich dauernd diese Versprechen mit, es kommt eine Heilung und es gibt das Smart Insulin und es gibt jetzt irgend so ein Patch, was diese Stammzellen da abwehr, also weswegen du keine Immunsuppressoren nehmen musst und so weiter. Ist die Heilung wirklich nach deinem Kenntnisstand, ist sie in greifbarer Nähe? Weil mir sagte man bei der Diagnose schon, ach, in 10 Jahren so ungefähr gibt's das gar nicht mehr. Oder ist das alles Humbug und wird da überhaupt so viel geforscht, wie behauptet wird? Was ist dein Eindruck? Kann Was ist die größte Hoffnung der nächsten 5 Jahre? Einfach kleinere Sensoren und bessere Pumpen oder wirklich ein bahnbrechendes Ereignis?
Also ich glaube, in diesem Jahrhundert wird das mit Heilung nichts mehr. Das waren Worte, die ich von einer Kollegin, die mit Stammzellen sehr viel forscht, gehört habe. Also in diesem Jahrhundert sollten wir eher auf AID-Systeme und Sensoren für die Behandlung setzen, frühestens im nächsten Jahrhundert. Im Sinne von Stammzelltherapie und Heilung. Wobei das sicherlich auch nicht für jeden in Frage kommt. Da muss man gut gucken, bei welchen Patienten das eine mögliche Therapieoption sein könnte. Und auch dann sind natürlich die ganzen AID-Systeme, Insulinsensoren noch nicht ganz weg vom Markt.
Ja, klar.
Das ist ein riesiger Downer, weil ich habe gedacht, es steht quasi nicht vor der Tür, aber dass eher die Frage sei, wann und nicht ob überhaupt. Aber nächstes Jahrhundert ist jetzt ja nicht gerade um
so
die Ecke.
So sagt sie. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir sind gerade immer noch im Reagenzglas irgendwie unterwegs oder bei Mäusen oder was hat sie gesagt? Ist noch nicht im realen Leben angekommen.
Liebe Candies, nach der Aufzeichnung dieser Folge hat uns unser Gast Luisa eine Sprachnachricht geschickt. Sie wolle da etwas korrigieren, meint sie. Es geht nochmal ums Thema Heilung. Hören wir doch mal rein, was Luisa noch zu sagen hat.
So, hallo Laura, hallo Stefan. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, in diesem Jahrzehnt stehen die technischen oder Diabetestechnologien als Therapieoption ganz vorne oder an vorderster Stelle. Und im nächsten Jahrzehnt werden sicherlich welche Art auch immer von Stammzelltransplantation soweit sein, oder wird die Forschung soweit sein, dass diese als Therapieoption für ausgewählte Patienten zur Verfügung stehen. Also nächstes Jahrzehnt. Danke euch.
Aber ist das etwas auch für dich selbst? Du bist ja gleichzeitig Ärztin und Patientin. Ist das etwas, wo du sagst, darauf soll man jetzt psychologisch gesehen auch nicht die ganze Zeit hoffen, also sich nicht quasi darauf ausruhen, ja, irgendwann kommt eh die Heilung, dann habe ich jetzt halt schlechte Werte, und nicht immer dieser Karotte hinterherrennen, sondern eher sagen, damit muss ich jetzt arbeiten, das ist das, was ich habe. Vor 100 Jahren hatte man es noch viel beschissener. Ich weiß noch, meine Eltern hatten einen Freund, der hatte Diabetes, auch Typ 1, und der ist damals, als er das diagnostiziert bekam, ich glaube in den Ende 70er, 80er, der ist einmal die Woche in die Apotheke gegangen und hat dann Blutzucker gemessen bekommen.
Genau, ja.
Und sozusagen, also ist deine Attitude oder deine Einstellung dazu auch eher, seid mal dankbar dafür, was alles schon auf dem Markt ist, was wir alles haben. Wir haben AID, wir haben irgendwie Sensoren, die werden immer kleiner, die werden immer genauer, die geben sogar Alarme ab. Ich meine, wenn ich daran denke, früher mussten die Leute nachts aufstehen und messen, weil sie Angst hatten, in der Nacht zu unterzuckern. Also viel von dem Aufwand ist ja schon geringer geworden. Oder bist du auch insgeheim als Patientin zumindest eine, die sagt, oh Gott, ich hätte die Heilung lieber heute als morgen?
Nee, erstes würde ich sagen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das Sinn macht, jetzt alles schleifen zu lassen und zu warten, dass es dann in 10, 15, 20 Jahren die Heilung gibt. Weil wenn ich dann keinen Fuß mehr habe oder keine Niere mehr oder blind bin, weil der HbA1c irgendwie bei 16 ist, dann hilft mir die Heilung auch nicht mehr. Das heißt, ich muss mich schon jetzt auch drum kümmern, damit mir die Heilung in den nächsten Jahren, wann auch immer das sein wird, eine Entlastung bieten kann. Mhm. Sonst bringt mir das alles nichts. Und ich weiß gar nicht, also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich Heilung möchte. Dann ist ja die Pumpe weg und dann ist der Diabetes weg und dann, das ist schon ein komisches Gefühl.
Kein Job mehr.
Ein bisschen spooky. Kein Job mehr? Ja gut, okay, dann schule ich halt um auf irgendwas anderes, aber bei mir selber?
Wird dir was fehlen? Wirklich?
Weiß ich, ja, vielleicht schon.
Wie süß, du bist die Erste, die das sagt fast. Also weil ich würde alles dafür, na gut, was heißt alles, aber ich würde sehr viel dafür geben, das ab morgen nicht mehr zu haben. Gleichzeitig gibt es aber auch Dinge, so wie ja auch in deiner Biografie, Stefan und ich haben auch eine Folge dazu gemacht, wofür wir dem Diabetes dankbar sind. Also natürlich hat es, ja, aber das habe ich ja jetzt erlebt, also ich bin ja resilient dadurch geworden, ich bin ja gierig und ungenügsam, ich habe mir ja meine Träume erfüllt, weil ich immer dachte, ich werde eh nicht älter als 50, ich muss schnell handeln, ich muss ganz schnell alles erleben, ich habe exzessiver gelebt. Also da könnte ja jetzt mal die Heilung eintreten, weil mental bin ich ja schon gefoltert genug sozusagen.
Ja, aber was mache ich denn dann, wenn der Diabetes weg ist? Ich habe keine Patienten mehr, meine Pumpe ist nicht mehr da, mein CGM ist nicht mehr da. Und was mache ich dann? Also ich finde es schon ein komisches Gefühl.
Sport machen ohne Unterzuckerung. Auf Reisen nicht immer. Guck mal, wie oft ich dich anschreibe. Luisa, du kennst es doch von uns. Wie oft kriegst du vor Weihnachten oder deine arme, nette Assistentin da E-Mails. Wir brauchen noch, wir sind jetzt im Ausland mit der ganzen Familie. Wir brauchen 40 Pumpen und 30 Sensoren und Insulin und bitte noch das Rezept. Also alleine, was mich schon nervt, ist diese du kannst halt einfach nicht spontan aus dem Haus. Nun bin ich sicherlich nicht mehr in dem Alter oder die Frau, die jetzt dauernd einen One-Night-Stand hat oder dauernd 5 Tage ins Berghain gehen möchte. Gleichwohl ist mir das auch wirklich theoretisch verwehrt. Also ich kann nicht spontan 5 Tage irgendwo verlängern, wenn ich im Ausland bin, weil dann müsste ich so viel dabei haben. Also ich finde schon, dass die Krankheit einen auf eine Art auch unfrei macht. Und ich gehe nun wirklich sehr locker damit um. Ich bin jetzt nicht die Überehrgeizige oder die, was mich eigentlich wundert, weil ich in anderen Dingen so ehrgeizig bin. Aber ich bin jetzt nicht die, die da, ich lasse da total 5 Grade sein und so. Aber dieses ganz spontane in den Tag hineinleben ist uns doch verwehrt.
Ja, das stimmt. Aber dafür müsste ich genau wissen, was die Alternative ist. Also kriege ich da jetzt Stammzellen transplantieren und muss mein Leben dann irgendwelche Immunsuppressiva schlucken? Ist das besser als Insulinspritzen? Fragezeichen. Da bin ich ja dann, weiß nicht, tablettenabhängig. Die muss ich auch jeden Tag nehmen, sonst gehen die Zellen kaputt. Oder geht das irgendwann dann ganz ohne? Ich krieg nur was eingepflanzt und kann ein normales Leben führen. Dann bin ich bei dir. Aber wenn ich statt Insulin irgendwie eine Handvoll Tabletten jeden Tag schlucken muss, weiß ich nicht, ob ich das besser finden würde.
Hast du denn aber nie die Tage, an denen du denkst so, ich habe einfach keinen Bock mehr? Hau ab.
Doch, klar. Klar habe ich die Tage. Heute Mittag, als der Katheter abgeknickt ist, habe ich gedacht, oh nee, muss das jetzt sein? Mitten aber auf der Arbeit.
Also nicht nur
ja, oder Pumpe wechseln müssen. Na, ich vergesse das dann auch, dann muss ich irgendwie nachts, Entschuldigung Stefan, du willst eine Frage stellen, darfst du sofort, aber weil mir gerade auch einfällt, weißt du, dieser ganze Orga-Aufwand, also was ich gerade geschildert habe, und das werden jetzt Menschen, die uns zuhören, die das haben, an viel mehr denken zu müssen und seiner Diabetologin auf die Nerven gehen mit, ich brauche ein Rezept, ich brauche das, jetzt will ich gerade umsteigen auf einen anderen Sensor. Da muss ich jetzt eine Schulung machen. Ich brauche eigentlich die Schulung überhaupt nicht, weil ich weiß, wie das Ding funktioniert. Ich bin auch nicht blöd. Ich krieg das irgendwie gerade noch selber hin. Da muss man da eine E-Mail. Melden Sie sich bitte an. Ihr Code ist falsch. Ihr Passwort ist falsch. Melden Sie sich bitte für die. Und du denkst, es reicht doch, dass ich schon diese Erkrankung habe. Warum wird es mir noch zusätzlich schwer gemacht mit administrativem Aufwand, der einfach nur belastend und mühsam ist? Warum kann ich nicht einfach, also mich nervt ja schon die Steuererklärung genug, warum muss ich den Scheiß jetzt auch noch machen? Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Online-Shop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Online-Shop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Online-Shop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung. Verstehst du das?
Ja, verstehe ich. Ich meine, den Scheiß, wie du sagst, muss ich ja bei meinem Diabetologen auch machen. Der will ja auch eine, wie eine Überweisung und meine Karte und jedes genau. Quartal neu und dann melden Sie sich bitte wieder. Ich muss da ja auch durch, natürlich.
Ah, okay, du hast einen Diabetologen. Also du gehst gar nicht zu dir selbst. Du gehst nicht.
Für mich selber bin ich grauenvoll. Das möchte ich. Ich brauche wirklich jemanden, der von außen ganz neutral über meine Werte schaut und mir dann auch mal hin und wieder einen Tritt in den Hintern verpasst und sagt, da könntest du noch mal ein bisschen mehr dran arbeiten. So, doch, habe ich.
Das verstehe ich total. Wir hatten zum Beispiel, als ich noch als Anwältin arbeitete, haben wir ganz oft andere Kanzleien vertreten in Anwaltshaftungssachen, weil du kannst für dich selber kein guter Anwalt sein. Das heißt, die Anwälte haben uns mandatiert, um sie zu vertreten. Weil du kannst zu dir selber, hast du nicht den nötigen Abstand. Das verstehe ich total.
Wenn ich zum Diabetologen gehe, fange ich an zu jammern und sage immer nur, oh, ist das schlecht, ist das schlecht, ist das schlecht. Und dann sagt der, jetzt guck doch mal hier hin, jetzt bleib mal bitte mit den beiden Beinen auf dem Boden, so schlecht ist das doch gar nicht. Der holt mich dann einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und das brauche ich einfach. Ich selber hätte es nicht.
Du als Betroffene und Ärztin, was wäre dein Wunsch an die Politik oder an die, sozusagen, was wäre dein Wunsch für Menschen, Patienten, wie auch Menschen, die im Diabetesbereich arbeiten? Was könnte man den Menschen erleichtern? Was könnte man vereinfachen? Welche Prozesse sind zu bürokratisch oder zu kompliziert? Oder gibt's da gar nichts?
Doch, gibt's. Also einmal fänd ich schön, wenn wir besser über Diabetes Typ 1 aufklären würden, weil dann würden diese ganzen Vorurteile, du hast jetzt Diabetes gekriegt, weil du zu viel Zucker gegessen hast und meine Oma hat das auch und warum schluckst du keine Tabletten, sondern musst dich spritzen oder oh, ich könnte das aber nicht oder solche Kommentare, die dann kommen. Damit würde ich gerne irgendwie aufklären und dass das aufhört, dass man einfach mit dieser Diagnose es leichter hat, im Leben wieder anzukommen. Die Bürokratie, die du angesprochen hast, finde ich eine Katastrophe. Ich meine, warum muss ich jedes Quartal eine Überweisung bei meinem Diabetologen abgeben? Ja. Der Diabetes ist da.
Genau, und der geht ja auch nicht weg.
Da ändert sich nichts dran.
Das ist so, als würde man Betrüger, ich finde das auch so frech, weil das wird einem fast so suggeriert, man sei so ein Scharlatan oder Betrüger, der jetzt, ich will Pumpen umsonst haben. So klar, weil der Diabetes ist über Nacht verschwunden, aber ich hole mir trotzdem noch einen Sensor. Also das ist doch, ich fühle mich da
trotzdem eine Überweisung und gehe zum Diabetologen, obwohl der Diabetes über Nacht weggegangen ist. Hä? Ja. Nein. Warum reicht das nicht, wenn ich einmal sage, ich habe Diabetes und fertig? Ich melde mich, wenn er weg ist. Aber so lange lass mich doch einfach in Ruhe mit diesen blöden Überweisungen.
Ein Leben lang versorgt wirst, meinst du so?
Ja, oder ein ganzes Jahr zumindest mal. Ohne Überweisung. Genau. Am Anfang des Jahres einmal. Hallo, der Diabetes ist noch da. Aber dann habe ich die nächsten 10 Monate, 11 Monate, 12 Monate einfach Ruhe. Ja, er ist noch da. Ich sag euch Bescheid, Leute, wenn er nicht mehr da ist.
Genau. Wir melden uns, wie beim Casting. Melden Sie sich nicht, wir melden uns.
Genau, aber rufen stattdessen muss ich einmal pro Quartal beim Hausarzt diese Überweisung holen und die dem Diabetologen schicken. Warum?
Genau.
Bekommst du denn auch was davon mit, von dem angeblichen Mangel an Fachkräften, also an Diabetologinnen und Diabetologen, weil das kaum jemand mehr machen möchte, weil es nicht angemessen vergütet würde, im Gegensatz zu anderen Facharztausbildungen, ist ja die Diabetologie keine richtige Facharztgeschichte. Es ist ein bisschen hier so ein Fachgespräch, bitte um Entschuldigung, liebe Kennys, aber hat ja auch mit uns was zu tun, denn wenn kein Diabetologe da ist, bei uns in der Nähe, dann haben wir auch ein Versorgungsproblem. Also wie kann man das beheben, Lisa?
Naja, vielleicht irgendwie den Job des Diabetologen ein bisschen attraktiver, finanziell attraktiver gestalten.
Ja.
Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich möchte auch nichts anderes machen. Selbst wenn du mir jetzt ein Jobangebot machen würdest, wo ich doppelt so viel verdienen würde, würde ich sagen, nö, will ich nicht. Einfach, weil ich die Diabetologie super, super, super gerne mag. Aber es ist viel Reden, es ist viel Psychologie, es ist viel Tränen, es ist viel Auffangen, es ist viel auch zwischendurch arbeiten, vielleicht auch mal spät abends und am Wochenende. Der Diabetes hört ja am Wochenende nicht auf. Also natürlich telefoniere ich mit meinen Patienten auch am Wochenende, wenn es sein muss, weil sie ein Problem haben. Kann ich ja nicht sagen, nö, meldet euch Montag wieder. Wochenende ist mir egal.
Die Pumpe fällt nur Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr aus.
Genau. Nicht in der Nacht bitte und nicht Samstag, Sonntag und auch bitte nicht am Feiertag. Da bleibt die bitte schön kleben und dann sind die Werte super. Nein, natürlich nicht. Gerade dann fallen die Pumpen ab oder gibt es einen Defekt in der Pumpe und man muss unterstützen. Aber sprechende Medizin wird einfach nicht gut vergütet. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, genau.
Und da würdest du ansetzen, im Sinne von das einfach
fände ich schon schön, wenn man da ein bisschen
anders vergüten.
Das Weil was machen wir denn, wenn wir in 5 Jahren, 10 Jahren keine Diabetologen mehr haben? Solange es keine Heilung gibt, brauchen wir Diabetologen.
Ja, eben. Und es gibt kaum noch welche. Es ist wirklich schwer. Ich meine, ich bin dir jetzt quasi auch schon so halb hinterhergereist, aber es ist wirklich schwer, Menschen zu finden, die sich damit auskennen, die auch, sag ich mal, auf dem aktuellen Stand sind. Und gleichzeitig finde ich, wäre mir total wichtig, das ist jetzt mein Appell, falls irgendjemand aus der Politik diesen Podcast hört, bitte Bürokratie abschaffen, wie die Frau Doktor doch sagt, und ich sage das jetzt nicht als, sondern wenn es schon Ärzten und Ärztinnen auffällt, dieses, der Diabetes geht nicht weg und ich muss nicht dauernd nachweisen, ich habe mir das ganz bestimmt nicht ausgesucht, ich hätte viel lieber das nicht und ich habe keine Lust, noch zusätzlich eine Art von Schmarotzertum unterstellt zu bekommen, weil ich eine Pumpe haben möchte. Ich wünschte, ich bräuchte keine. Aber da ich eine brauche, möchte ich nicht auch noch dafür alle paar Wochen eine Überweisung und so weiter mir besorgen müssen. Ich finde das wirklich, mich kostet das Kraft und ich will jetzt nicht jammern, aber ich will sagen, das ist unnötiger, das fühlt sich für mich wie Schikane an.
Ja, ist es auch. Und selbst wenn ich als Behandler wollen würde, könnte ich keine Rezepte ausstellen, solange die Karte nicht eingelesen ist.
Eben.
Weil das Programm es einfach nicht zulässt. Was ist das denn?
Das ist auch absurd. Ich finde es ja schon auch, ich finde es ja schon schrecklich, dass ich alle 3 Monate zu meiner Diabetologin gehen muss, physisch, weil ich könnte das doch auch per Telemedizin, per Videocall oder sowas machen. Ich habe ja gar nicht so einen großen Aufwand. Ich muss doch nicht dahin gehen, quasi, ich habe einen riesigen Aufwand, um dahin zu fahren, um dann nur meine Karte reinzustecken und dann das zu besprechen, was ich auf einem anderen Wege auch hätte besprechen können.
Warum nicht mehr Telemedizin? Ich mache total viel Telemedizin. Die Eltern sind super dankbar, weil sie nicht zu mir fahren müssen. Die Strecken sind ja unter Umständen jetzt auch mal länger. Und das Problem super schnell gelöst werden kann.
Ja.
Ist ein ganz tolles Tool. Richtig.
Aber da wir jetzt gerade über Laura gesprochen haben und ihren Diabetes, mich würde ja ganz dringend die Frage interessieren, Luisa, was ist Laura denn so für eine Patientin?
Eieieiei. Ist Laura noch da und hört zu oder sind wir unter uns? Laura, du
ganz
bist
still geworden bei ihr.
Super, super Patient, eine Vorzeigepatientin.
Okay, Laura.
Auch Laura ist speziell, schlimm. Oder?
Genau.
Speziell würde ich sagen.
Ja. Inwiefern speziell? Weil hat Laura ein Umsetzungsproblem oder eher ein Kenntnisproblem? So sagt man es ja manchmal in der Politik, wenn was nicht klappt am Ende.
Ich glaube eher an Umsetzung, oder Laura?
Ja.
Es sind nicht die Kenntnisse, es ist das Leben, was dann immer dazwischen funkt und dann läuft sowieso alles anders als besprochen.
Genau, und dann fällt mir siedend heiß irgendwas ein und dann kriegt Luisa irgendeine WhatsApp, weil mir nachts um 11 eben einfällt, shit, ich habe keine Pumpen mehr oder irgendwas ist. Und so.
Aber Luisa kümmert sich dann, ne? Zwar nicht nachts um 11, aber am nächsten Morgen.
Genau. Und das ist, ich bin sicher, ich glaube, ich bin eine sehr liebe und freundliche Patientin, aber ich bin etwas konfus oder etwas unorganisiert und deswegen speziell, weil ich halt nicht meinen Quartalstermin und ich weiß, dann und dann brauche ich das und da kriege ich eine Erinnerung und dann muss das, sondern ich denke nicht, ich plane nicht so weit im Voraus und wie gesagt, dann fällt mir halt vor den Weihnachtsferien ein, ach shit, ich habe gar nicht genug Pots für die Ferien und dann muss halt über Nacht, oh Gott, das Rezept kommt nicht mehr rechtzeitig. So, das sind halt so Dinge, da müsste ich theoretisch auch an mir arbeiten.
Aber du hast ja eine Diabetologin, die dann proaktiv nachfragt, Laura, brauchst du noch ein Rezept? Das habe ich jetzt hiermit auch getan. Also falls du noch was brauchst, melde dich.
Gut.
Schön, dass wir der Behandlung beiwohnen dürfen.
Wir haben jetzt eben von Telemedizin gesprochen. Wir sind da schon drin, oder?
Ja, eben.
Ja, los doch.
Was bist du denn für ein Patient, Stefan?
Ich bin natürlich immer wahnsinnig einsichtig und mache mir da ganz viele Notizen, was ich jetzt verändern möchte. Und wenn ich dann 3 Monate später wieder bei meiner Diabetologin oder bei meiner Diabetesberaterin sitze, öffne ich dann zum ersten Mal seit dem letzten Termin wieder meine Notizen. Denke, ach du meine Güte, das wollte ich ja auch machen. Und das wollte ich machen. So ist es ungefähr. Und dann sage ich mir, aber jetzt mache ich es wirklich. Ganz, 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 ganz großes Ehrenwort. Und dann neues Spiel, neues Glück. So einer bin ich.
Wie gut, dass die Notizen nicht wie WhatsApp so eine Funktion haben, wo es steht zuletzt online um 0.58 Uhr, weißt du? Dass da steht zuletzt geöffnet am 23. März 2024 und die Diabetesberaterin so, Herr Seiler, also wirklich, Sie wollten das doch umsetzen.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir sind ja auch privilegiert, also wir alle drei hier, würde ich jetzt mal so sagen, weil wir kriegen jetzt ja auch durch diesen Podcast, ich auch über meine Diabetes-Kolumne im Diabetes-Ratgeber ganz viel Wissen mit. Wir haben Kontakt zu anderen Menschen mit Typ 1 Diabetes. Auch da bekommt man ja immer wieder was mit. Luisa, wie informierst du dich? Was sind so deine besten Austauschorte, um dich selbst aufzuschlauen? Du kannst jetzt ja auch nicht alle Studien lesen wahrscheinlich, oder?
Nee, das schaffe ich ja gar nicht. Auch Kontakt zu anderen Betroffenen, die sich weiter informieren. Dann auf Kongressen, da gibt's ja auch viele Neuigkeiten. Da erfährt man auch immer viel Neues. Ja, einfach im Austausch bleiben mit anderen Betroffenen, mit anderen Kollegen, mit Kongressen, solche Dinge. Da versuche ich mich zu informieren. Und ich habe wirklich den Ansporn, da auch immer up-to-date zu sein. Einfach auch für mich selber. Natürlich auch für die Patienten, aber auch für mich selber möchte ich up-to-date sein.
Ja, ich glaube, allein das ist ein Vorteil bei einer Ärztin, die selbst betroffen ist, dass man denkt, die wird ja schon intrinsisch, also durch ihre eigene Geschichte, Bock haben, zu wissen, was gibt es Neues auf dem Markt und was gibt's da für Sensoren oder was gibt's da für neue Insuline. So wie du mir mal irgendwann dann vor ein paar Jahren gesagt hast, es gibt da ein schnelleres Insulin, das ist schnell wirksamer, probier das doch mal aus und so. Also ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, weil natürlich kann man einem Arzt, der viel zu tun hat und dann auch noch, wie du sagst, teilweise schlecht oder nicht gut genug bezahlt wird, zum Teil nicht auch noch zumuten, lies doch mal bitte jede Studie und alles, was neu rauskommt und was gibt's auf dem Markt. Inzwischen finde ich, wir schimpfen ja alle immer so über Social Media. Und natürlich ist da nicht alles wahr, was da veröffentlicht wird, aber ich folge halt auch Accounts von Menschen mit Typ 1 Diabetes und auch dadurch kriege ich immer wieder meine Inspiration oder denke, ach cool, der nutzt das und das oder das käme für mich nie in Frage, ne, dieser ewige Streit Katheterpumpe oder nicht. Für mich wäre nie ein Katheter in Frage gekommen, aber viele Leute schwören da drauf. Also, dass man auch einfach abwägt, was gibt es und was ist für mich die richtige, das Mittel der Wahl.
Und nur weil das für mich richtig ist, heißt das nicht, dass das für meine Patienten auch richtig ist.
Mhm.
Na, du hast eine andere Pumpe als ich, Laura.
Also, ja.
Mhm.
Das muss man halt individuell machen. Aber ich finde es schon wichtig, dass ich als Behandler auch da up to date bin und mich da informiere und diese Informationen auch an die Patienten weitergeben kann oder an die Eltern. Finde ich schon auch wichtig. Also diesen Anspruch habe ich an mich selber.
Würdest du so weit gehen, dem Diabetes gerne einen neuen Namen zu geben?
Ja.
Schon. Welchen?
Ich war mit dem Namen immer unzufrieden.
Ich auch.
Diabetes mellitus. Ich meine, das kann ja alles sein und nichts.
Honigsüßer Durchfluss. Honigsüßer Durchfluss heißt das ja.
Aber er ist ein bisschen altbacken, oder?
Ja, total. Da fließt doch gar nichts durch. Also.
Und von Honigsüß kann da auch nicht die Rede sein, weil es ganz
wir
ehrlich...
Wir probieren das doch nicht, oder?
Bittersweet, ja.
Wer probiert denn deinen Urin heute noch? Ich hoffe
eher selten,
niemand.
Ganz eher selten.
Genau. Nee, aber, gar nicht.
Aber welchen Namen würdest du dem Diabetes gerne geben?
Oh, welchen Namen würde ich dem gerne geben? Vielleicht irgendwas mit Candy?
Ja.
Die Kollegin hat mich heute Candy Doc genannt. Deswegen dachte ich, ja, ist doch ganz nett, oder? Als Candy Doc möchte ich gerne durch die Gegend gehen.
Find Candy Doc klingt irgendwie sexy und süß.
Wobei, das klingt eher nach Hund, oder?
Oder ist es ein Nee, für mich klingt es ehrlich gesagt wie ein OnlyFans-Name.
Candy Dog. Jetzt abonnieren für 3,99 Euro im Monat.
Gibt es heiße Fotos vom
Okay,
aber ich bin genau bei dir, Luisa. Also der Name hat mich schon immer abgeturnt und abgeschreckt und hat auch nie... Vielleicht habe ich mich auch deswegen so viele Jahre damit nicht identifiziert, weil ich dachte, ich bin doch keine Diabetikerin, weil das waren für mich eben früher auch Typ 2er, die irgendwie ältere Menschen, die irgendwie einmal am Tag oder in der Woche oder was eine Tablette schlucken und so. Und das war immer so, ach krass, du hast Diabetes. Also das hat überhaupt nicht zu meinem Selbstimage gepasst, dass das jetzt die Krankheit sein soll, die ich habe. Also wir müssen dem Diabetes ein neues Image verpassen, dass es nicht mehr so bieder ist und altbacken.
Ja, finde ich auch.
Luisa, wenn du einer frisch diagnostizierten Familie einen Gedanken mitgeben könntest, jetzt im Jahre 2026 oder 27, 28, je nachdem, wann man sich das jetzt hier anhören wird, unsere Folgen stehen noch ein bisschen länger bereit.
Zeitlos.
Welcher Gedanke?
Im Jahr 21, 25, wenn dann die Heilung da ist, genau. In 100 Jahren.
Was willst du dann den Familien empfehlen?
Durchhalten auf jeden Fall.
Okay, also durchhalten im Sinne von einatmen, ausatmen und ab und zu mal einen Blutzuckertest machen.
Das ist jetzt Mist, dass die Diagnose da ist. Ich glaube, dass man damit trotzdem einigermaßen gut klarkommen kann. Und wenn wir von Heilung sprechen, dann ist ja irgendwann auch eventuell die Heilung da. Und bis dahin muss man gucken, dass man mit dem Diabetes so gut es eben geht, im Alltag klarkommt.
Und was würdest du dir selbst sagen, dir selbst als Patientin? Was könntest du dir da etwas öfter zurufen?
Kümmer dich ein bisschen mehr um den Diabetes vielleicht. Was echt, ich will mich jetzt hier nicht rausreden, aber was in meinem Job echt schwierig ist. Aber ich finde, dafür habe ich es eigentlich ganz gut hingekriegt. Aber ich muss mich zwischendurch schon auch selber motivieren.
Ja, finde ich auch.
Fällt mir manchmal schwer. Aber heute Mittag bin ich ganz stolz. Ich bin tatsächlich auf die Idee gekommen, es könnte am Katheter liegen.
Aber wenn jetzt quasi draußen sitzen im Wartezimmer 10 Patienten, und du hast gerade Unterzucker, was machst du denn dann? Also lässt du dich dann warten und warst du erst, bis du wieder im Normalbereich bist? Oder
ich lasse dann meine Diabetesberaterin schon mal das Vorgespräch führen und sag dann, 5 Minuten bin ich da, aber so lange müsst ihr mir jetzt gerade mal geben. Das passiert Gott sei Dank nicht oft, aber es kann passieren.
Ja.
Aber da die Beraterin ja wissen, also mein enges Team um mich herum weiß ja, was das bedeutet und was ich jetzt brauche, gibt es da auch keine Diskussion.
Und reichen da 5 Minuten aus? Ich habe mich auch mal gehört, dass das Gehirn ja quasi noch eine halbe Stunde oder noch länger in so einer Art Alarmmodus wäre. Und dabei muss ich aber sagen, ich habe schon ganz oft einfach normal weitergearbeitet. Ich habe gar keine Pause gemacht, einfach Zucker rein und weiter gearbeitet, was auch immer ich dann getan habe. Also gibt es da so eine Frist, die man...
Also mir Zeit. Selber reichen 5 Minuten, um dann wieder hochzukommen und wieder klar denken zu können. Aber vielleicht ist das auch sehr individuell. Vielleicht mag ein anderer länger brauchen oder bei manchen anderen geht es auch schneller. Aber bei mir funktioniert das mit 5 Minuten ganz gut.
Ich finde, es kommt immer auf die Unterzuckerung an. Also ich schaffe auch meist 5 Minuten, gerade wenn ich mich zusammenreißen muss und wir irgendwie drehen wollen. Und ich will das Team dann auch nicht warten lassen oder enttäuschen. Aber es gibt schon schwere Unterzuckerungen oder Situationen, wo ich echt auch noch 20 Minuten danach halt zittrig bin und irgendwie wo ich einfach denke, Gott sei Dank muss ich jetzt gerade vielleicht nicht in die härteste Prüfung oder ins Staatsexamen oder so, weil man kann 80% abrufen, aber die 100% halt nicht. Und deswegen habe ich oft mir selber immer gesagt, das haben wir auch neulich mit Matthias Steiner besprochen, weil ich das total faszinierend finde, wie der als Profisportler das gemanagt hat. Also ich habe immer lieber das Risiko in Kauf genommen, einen zu hohen Zucker zu haben. Wenn ich wusste, es ist jetzt wirklich wichtig, habe ich gedacht, okay, lieber auf 200 rumsurfen als auf 70. Weil mir da in wichtigen Situationen ist mir das dann zu eng. Also ich wäre selbst bei 90 von der Fernsehsendung, von der Live-Show, hätte ich auch keine 90 akzeptiert. Da würde ich schon einen Apfelsaft trinken.
200 sind übrigens 11 Millimol, 70 sind 3,9 Millimol.
Aber das sehe ich genauso, Laura. Also dann finde ich auch lieber einen Tacken höher als zu tief, wenn es drauf ankommt.
Habe ich ja doch was richtig gemacht.
Ja, juhu. Aber das sage ich auch den Patienten. Das heißt jetzt nicht, dass man dauerhaft bei 200, 250 sein soll. Aber in so Ausnahmesituationen, Prüfungsstress oder solche Dinge, klar, mache ich bei mir selber auch. Dann bin ich halt ein bisschen höher, dann ist das so.
Apropos noch eine Frage jetzt, bevor wir gleich zum Schluss kommen, weil du Prüfungen sagst, du hast ja so viele Kinder. Wie ist das, wenn die Prüfungen haben oder Klausuren? Kriegen die eine Sondergenehmigung? Also bist du als Ärztin manchmal gefragt, so eine Art Bescheinigung für die Lehrer auszustellen nach dem Motto, das Kind hat Diabetes und falls es mal in einem Test unterzuckert, bitte geben Sie diesem Kind 10 Minuten mehr Zeit?
Was du meinst, ist dieser sogenannte Nachteilsausgleich.
Ja.
Das heißt, die kriegen bei hohen oder bei zu niedrigen Werten kriegen die Zeit hinten dran. Das empfehle ich gerade denen, die wirklich eine Prüfung machen, wo es drauf ankommt. Also wenn es Richtung Abitur zum Beispiel geht oder Abschlussprüfungen, egal welcher Art. Grundschulkinder eher weniger. 5., 6. Klasse brauchen das in aller Regel auch noch nicht. Aber wenn es dann in die höheren Stufen geht, haben die meisten sowas.
Und dann muss man dann nachweisen, dass man wirklich zu hoch oder zu niedrig war? Oder sagt man einfach hier, ich habe Diabetes, hier ist der Wisch, ich brauche 10 Minuten mehr?
Das wird unterschiedlich ausgelegt.
Okay.
Je nachdem,
das macht
wie
die Schule
dann.
Da tickt.
Das macht die Schule
okay.
dann.
Okay.
Ich gucke dann auch nur drüber, ob das realistisch ist, weil Unterzucker ist ja auch nicht für alle gleich. Der manche fühlen sich mit 70 noch gut, manche fangen bei 90 schon an, unsicher zu werden. Das heißt, das muss man dann individuell besprechen.
Kann ich von dir auch so einen Attest bekommen?
Ja, kommst du.
Ja. Wenn meine Chefredaktionen drängeln und sagen, wo bleibt der Text? Und ich sage, aber ich hatte doch gerade Unterzucker, kriege ich nochmal zu.
Genau, schreib es mich kurz an, machen wir einen Nachteilsausgleich. Die Rechnung kriegst du dann direkt hinterher.
Ich möchte für mein Privatleben gerne, immer wenn ich mich daneben benehme, einfach den Nachteilsausgleich. Sie hat sich wieder,
du weißt doch,
nicht aufgeräumt. Nachteilsausgleich. Ich habe nicht geholfen. Nachteilsausgleich.
Ich
habe meine Mutter nicht zurückgerufen.
Nachteilsausgleich.
Ja, genau. Nachteilsausgleich.
Ja, kriegst du.
Groß. Aber nochmal ein letztes ernstes Wort dazu. Als ich zur Schule ging, und ich habe ja Diabetes bekommen 1994 und ich habe Abi gemacht 2001, also ich hatte noch 7 Jahre mit Diabetes Schulzeit, gab es das meines Wissens nach noch nicht, weil ich habe, und ich nicht, dass ich jetzt unbedingt mich jetzt im Nachhinein beschweren möchte, aber ich habe meine Abiturprüfung und alle anderen Prüfungen auch immer ohne und auch mein Jurastaatsexamen ohne diesen Nachteilsausgleich gemacht. Also ist das eine neuere Sache oder weißt du das nicht so genau oder war ich einfach zu fahrlässig und habe mich nicht informiert damals in den 90ern?
Bestimmt Letzteres.
Oh.
Ich glaube, dass das was Neues ist. Also damals, als ich die Diagnose bekommen habe, war das auch irgendwie kein Thema. Man lief da irgendwie so mit.
Genau.
Man hat das einfach gemacht, ohne das zu diskutieren. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit für Diabetes hat sich schon ein bisschen auch verändert. Mhm. Und Nachteilsausgleich heute ist ja jetzt nichts Schlimmes. Also ich empfehle das den Kindern schon oder den Jugendlichen, wenn es ernst wird, was Prüfungen angeht. Wenn sie es nicht brauchen, ist doch super. Aber wenn sie es brauchen, nicht, dass sie deswegen, nur weil sie überzuckert oder unterzuckert waren, eine schlechte Note. Passieren.
Voll.
Ja.
Danke für deine Offenheit, Luisa. Und für deine Zeit.
Ja, gerne. Rezeptbestellung kommt dann gleich.
Okay, Laura, ich bleib noch drin, ne? Dann kannst du direkt, dann machen wir mit Rezepten weiter. Ich hol schon mal Stift und Papier.
Nein. Also, Luisa, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, das hat Spaß gemacht mit euch.
Weil dann kommst du hoffentlich nochmal wieder. Ich glaube, wir hätten noch 100 Fragen und Themen.
Gerne.
Ich glaube, uns allen dreien liegt das Thema sehr am Herzen. Wir überlegen immer, was können wir noch tun? Druck auf die Politik, bessere Versorgung, mehr für Kinder. Luisa, ich freue mich auf dein Seminar dann am Wochenende, wo alle die Sensoren ablegen und blutig Zucker messen. Also wir
Ach so, ich dachte, du kommst mit.
Ja, und wenn ihr Vorschläge habt, liebe Candies, ich kann ja blutig messen. Ich bin ja seit 94. Ich bin die Blut. Meine Fingerkuppen sahen wirklich jahrzehntelang völlig zerstört aus.
Eine Kraterlandschaft.
Wenn ihr diese Folge gehört habt und ihr habt noch Fragen an uns, an Luisa oder eben auch Vorschläge, wie man noch mehr Sichtbarkeit generieren kann, was man gerade für Kinder mit Diabetes noch tun könnte, vielleicht auch was für Gruppen ihr kennt, ich weiß, es gibt ja so Elterngruppen und so, dann lasst uns das gerne wissen, weil wir wollen ja, dass alle davon profitieren können und das genutzt wird.
Wenn euch diese Folge geholfen hat, teilt sie gerne mit anderen Menschen, die gerade am Anfang stehen oder mittendrin im Alltag mit Typ 1 Diabetes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke, Luisa. Danke, Laura.
Vielen Dank.
Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Podcast von Funke.